ich würde als Psychologin immer sagen, Beteiligung, Beteiligung, Beteiligung. Und gleichzeitig mache ich als Politikerin die Erfahrung, wie viel Kapazitäten das frisst. Das ist auch mal ganz gut, um so Politik auch in den Alltag zu holen. Das ist eben, eigentlich sind wir alle PolitikerInnen.
Du hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen im Geistreich. Ich bin Tine und ich habe heute eine ganz wundervolle Gästin. Mir gegenüber in unserem Online-Raum sitzt Miriam Block. Miriam ist Abgeordnete in der Hamburger Bürgerschaft und außerdem ist sie Psychologin, was sie natürlich super interessant für unseren Podcast macht. Hi Miri.
Hallo, genau. Ja, ich bin unter anderem Abgeordnete in der Hamburgischen Bürgerschaft. Ich bin da zuständig für das Thema Wissenschaft und Hochschule. Das heißt, alles rund um dieses Thema geht einmal über meinen Schreibtisch und ich bin die Person, die dafür auch quasi das Mandat der Fraktion hat, nach außen hin zu sprechen. Und wir sind in Hamburg ein Teilzeitparlament. Das heißt, ich arbeite noch als Psychologin beziehungsweise de facto als psychologisch-soziale Beraterin in einer Einrichtung, wo wir Erwerbslose und gering Verdienende beraten, die in soziale oder psychische Krisen geraten.
Ja, mega, mega cool. Wir haben auch gerade in der Vorbesprechung schon festgestellt, darüber müsste man eigentlich auch nochmal eine eigene Folge machen. Vielleicht machen wir das auch irgendwann nochmal. Heute soll es erstmal vor allem um die Berufspolitik gehen und da springe ich mal direkt ins Thema rein, würde ich sagen. Und zwar mit der Frage, wieso hast du dich eigentlich entschieden, beruflich Politik zu machen?
Ja, das ist gar nicht so geplant gewesen. Also das mag bei anderen Leuten, die in der Politik arbeiten, anders sein, aber ich habe schon früh angefangen in meinem Leben, also so gegen Ende meiner Schulzeit, sozusagen, ich möchte die Rahmenbedingungen, in denen ich lebe, beziehungsweise meinen kleinen Mikrokosmos, also meine Schule, mitgestalten. Ich war auch gar nicht Schulsprecherin oder sowas, sondern ich habe einfach so ein bisschen Interessensvertretungsarbeit von der Klasse und ein bisschen darüber und so gemacht und ein bisschen im Bezirk. Kam dann an die Uni und habe da dann das Gleiche gemacht und habe darüber dann die Grünen langsam kennengelernt. Fand damals, Grünen sind mir nicht konsequent genug und bin dann aber über die Hochschulpolitik trotzdem in Kontakt gekommen mit den Grünen und war dann lange ehrenamtlich aktiv, habe dann die Wahlprogramme mitgeschrieben, habe also letztlich ja sogar 5 Jahre, also quasi die ganze Legislatur daran inhaltlich so Schreibarbeit, Parteiarbeit gemacht, zu sagen, was möchte ich, was meine Vision, was die Grünen in den nächsten Koalitionsverhandlungen fordern und dann durchsetzen. Und dann war dieses ganze Programm fertig und ich hatte da so mit sehr viel Herzblut vor allem Wissenschaftssachen, aber auch zum Beispiel, dass Hamburg 2035 klimaneutral werden soll und andere Sachen gemeinsam mit anderen reinverhandelt und dachte dann, ja, und jetzt kennst du das, Text ist ja geduldig. Und dann dachte ich, okay, eigentlich würde ich gerne an der anderen Seite sitzen und sagen, das sind meine Hausaufgaben, diesen Text möchte ich jetzt selber umsetzen und habe deshalb dann mich entschieden zu kandidieren und bin letztlich tatsächlich nur dank der Stimmen von WählerInnen aus Hamburg, also sozusagen direkt hinter meinem Namen Stimmen, dann in die Bürgerschaft gekommen. Ja, und habe deshalb sozusagen gar nicht so gesagt, Politikerin, das ist jetzt mein Beruf, sondern habe sozusagen so diesen Anlass gehabt, ich möchte das umsetzen, was ich vorher mit erdacht habe, weil ich auch das Gefühl hatte, das braucht es. Ich bringe dafür was mit, was es vorher nicht gab. Ja, so kam ich dazu. Und ich muss auch noch dazu sagen, es fühlt sich gar nicht nur an wie ein Beruf. Weil ehrlicherweise, wenn ich auf so einer privaten Party bin, dann habe ich eigentlich auch immer automatisch eine Bürgerinnen-Sprechstunde. Das finde ich gar nicht immer unbedingt nur doof, aber es ist schon so, dass es wenig Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich mal nicht Politikerin bin.
Das kann ich mir vorstellen. Bevor ich da nochmal eine Frage habe, vielleicht noch an dieser Stelle, dass es uns als Geistreich-Team nochmal wichtig ist zu erwähnen, dass wir jetzt heute eine Abgeordnete von den Grünen zu Gast haben, wir uns aber nicht für eine Partei klar aussprechen wollen. Es gibt natürlich Parteien, gegen die wir uns aussprechen. Da könnt ihr euch auch vorstellen, liebe HörerInnen, welche das sind. Aber das sei an dieser Stelle nochmal kurz klargestellt. Genau, du hast gesagt, auf Partys hast du immer direkt BürgerInnen-Sprechstunde. Was für Fragen werden dir da so gestellt oder was für Anliegen kommen da auf dich zu?
Das ist ganz unterschiedlich. Also entweder irgendwas, was gerade in der Presse war, wenn jetzt irgendwie ein paar Tage vorher irgendwas passiert ist, vielleicht auch aus einem Bereich, mit dem ich mich jetzt gar nicht so auskenne, irgendwelche KollegInnen von mir zu verantworten haben, dazu irgendwelche fachlichen Nachfragen, weil das dann das spezifische Interessensthema der Person ist, mit der ich rede, was dann natürlich auch dazu führt, dass ich gar nicht so viel weiterhelfen kann, weil ich dann auch nur sagen kann, oh, voll gutes Thema oder oh, kann ich total nachvollziehen, aber muss ich mich mal erkundigen? Ganz viel so rund um, oh, erklär mal, wie ist das eigentlich? Erzähl mal, wie ist so dein Alltag oder was ist gut, was ist nicht gut? Ja, und natürlich auch Kritik an Entscheidungen. Ich erlebe das in einem privaten Rahmen immer als wahnsinnig wertschätzend und das ist auch was, was mir Kraft gibt. Also ja, ich weiß nicht, mein Thema ist auch so ein bisschen Zusammenarbeit von sozialen Bewegungen und ParlamentarierInnen und ich finde es schon sehr notwendig, in meiner Rolle auch Kritik zu empfangen. Natürlich bin ich aber auch Mensch, das heißt, es gibt auch Orte und Räume, da tut es mir dann auch gut, wenn mal jemand hinter vorgehaltener Hand sagt, danke, dass du da bist. Aber ich kann halt gleichzeitig auch total verstehen, weil ich ja sozusagen auch Entscheidungen treffe, die mir selber schwerfallen oder die ich auch selber an mir kritisiere, wo ich zwar eine Abwägung mache, aber trotzdem sage, naja, also ich würde das jetzt, wenn ich nicht da säße, wo ich wäre, auch trotzdem noch nicht gut genug finden. In dieser Abwägung sozusagen, aber darüber auch zu reden, das finde ich auch toll. Also ja, so hinter die Kulissen der Politik zusammenzugucken oder eben auch mal zu überlegen, was gerät vielleicht aus dem Blick oder wie kann man eigentlich in so einem sehr reaktiven System, also so mein Arbeitsalltag ist sehr geprägt davon, dass ich immer auf alles reagiere, was andere Menschen machen und das kostet viel Kraft, selber sich die Räume zu schaffen, wo man sagt, ich möchte auch agieren, ich möchte selber Themen setzen, selber Sachen machen, ich brauche mal Zeit zum am Schreibtisch sitzen. Also ich sitze teilweise nur alle 2 Wochen mal in Ruhe am Computer oder so, um mal was aufzuschreiben, was aber ja auch wichtig ist. Also natürlich habe ich dann auch, das vielleicht auch noch dazu gesagt, 1,5 MitarbeiterInnen, also insgesamt haben wir 31 Stunden, wenn man E13 bezahlt, also sozusagen eine normale wissenschaftliche ReferentInnenstelle für eine Person, die den Masterabschluss hat, ungefähr auf dem Qualifikationsniveau und auf dem Aufgabenspektrum. Das ist in anderen Landtagen anders. Da sind sehr viel mehr Personalkapazitäten da, aber wir sind so ein kleineres Team und natürlich kann ich da auch Aufgaben abgeben, aber ja, ich mache auch viel selber.
Da sind wir ja schon total im Thema. Mich würde interessieren, du hast ja vorher Psychologie studiert. Ist ja auch nicht so der allertypischste Werdegang, sage ich jetzt mal. Aber das hat ja bestimmt auch Vorteile. Gibt es denn Dinge in deinem Job, bei denen deine Ausbildung als Psychologin dir auch hilft?
Ja, mehreres, würde ich sagen. Also einmal ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr offensichtlich, aber zum Dasein als Psychologin, das lernt man mehr oder weniger im Studium. Ich hatte tatsächlich Seminare dazu, die ich belegen konnte, aber so diese ganze Frage rund um, wie geht man empathisch, kommunikativ mit Menschen um, würde ich sagen, also natürlich haben das manche Menschen auch so im Talent, also ich würde jetzt nicht sagen, dass KollegInnen das pauschal nicht können oder so, aber ich würde schon sagen, dass es mir nützt, dass ich sowas wie aktives Zuhören mal gelernt habe. Und einfach im Kontakt oder auch sowas wie Rollenklarheit. Also in einer Gesprächssituation, wo ich jetzt als Psychologin auch zwischen mir als professionelle Person und mir als Mensch unterscheiden würde, wo man so guckt, was macht das mit einem selber in der Situation, überhaupt solche Denkfiguren im Kopf zu haben, sich manchmal so aus sich selbst herauszuversetzen und zu gucken, was habe ich hier für so eine Rolle und wie funktioniert das? Das ist auf jeden Fall was, was mich auch mit beeinflusst hat auf einer Reflexionsebene. Und dann gibt es eine ganz große Menge an Inhalten, die mich in der einen oder anderen Art prägen oder wo ich auch sagen würde, da ist eigentlich nur so eine To-Do-Liste. Ich muss dazu sagen, wir haben leider keinen wissenschaftlichen Dienst. Den habe ich schmerzlich vermisst in den Anfängen der Corona-Pandemie. Da haben nämlich ein Kollege und ich im Prinzip mit unserem wissenschaftlichen Grundverständnis einfach auch so selber hands-on angefangen, Studien zu screenen, um überhaupt mal eine Ahnung zu bekommen, wie gehen wir denn jetzt damit gerade um, was ist denn eigentlich der Forschungsstand? Also es war noch weit bevor es jetzt so Überblicksstudien und Ähnliches gab. Inzwischen gibt es ja mit Cosmo und anderen auch wirklich tolle Forschungsprojekte, wo es dann reicht, dass ich irgendwie verweise auf, guck mal, da gibt es übrigens überblicksartige Erhebungen und diese 3 großen Forschungsprojekte sind die, an denen ich evidenzbasierte Politik daran orientiere. Das gibt es inzwischen, aber das war damals nicht so. Das heißt, also ein Teil aus meinem Studium, der mir einfach grundsätzlich geholfen hat, ist Statistik, Studien lesen können, verstehen können und dann sozusagen, davon hat man jetzt aber nicht zwangsläufig so viel dann am Ende gesehen, aber ich habe mich viel beschäftigt damit, wie gute Kommunikation funktionieren sollte und mich so nochmal mit Psychologie dazu beschäftigt und wie sozusagen, als es dann um Impfkampagnen ging, was brauchen Menschen, um sich von etwas überzeugen zu lassen, damit zu beschäftigen und ähnliches. Ein sehr kleines praktisches Beispiel ist, dass ich, ein Dreivierteljahr oder sowas war schon Krise. Es war schon klar, junge Menschen fallen irgendwie andauernd aus der politischen Priorität raus. Es gibt viel Frust. Und gleichzeitig begann so eine Diskussion im Kleinen zu sagen, ja, aber diese jungen Leute halten sich gar nicht an die Regeln. Und genau in das, ich jetzt auch als junger Mensch dachte mir so, oh Mann, was für eine Diskussion. Was sagt denn eigentlich die Psychologie dazu? Woran könnte das denn liegen? Also wie geht es denn jungen Menschen? Und dann habe ich halt mit psychologischen Studien nochmal intern belegt zu sagen, Leute, lass doch mal vielleicht einfach mal zuhören und rausfinden, wie geht es denn jungen Menschen gerade eigentlich in der Pandemie und was sind denn vielleicht ihre eigenen Ideen? Wir haben dann tatsächlich im Jugendkongress ziemlich kurzfristig einen digitalen aus den Beinen gestampft und uns dann angehört, wie geht es Menschen aus dem Landesjugendring und wie geht es der SchülerInnenvertretung, wie geht es Studierenden, und da natürlich auf viele auch materielle Sachen geachtet und unterstützt, und da ist ja auch viel einfach in Entscheidung der damals noch alten Bundesregierung auch gewesen. Und ja, deshalb also sozusagen dieser Beteiligungspunkt ist einer, da ist es da sozusagen einmal umgesetzt worden, aber ansonsten würde ich mal sagen, da hätten wir jetzt auch noch mehr machen können. Und an anderer Stelle bei Klima tatsächlich, aber das ist was, das habe ich schon, bevor ich selber Abgeordnete war, viel vorangetrieben als Thema. Also mich auch einmal selber in der Art und Weise, wie rede ich über die Klimakrise, und angefangen bei so offensichtlichen Dingen, also für in PsychologInnenkreisen offensichtlichen Dingen, wie ich rede von der Klimakrise und nicht vom Klimawandel und also so alles, was rund um Narrative und so weiter zu tun hat. Ich habe mal eine Rede sehr bewusst gehalten, wo ich mir vorher Gedanken gemacht habe, okay, was ist die Gruppenidentität, die ich aktivieren möchte, und dass ich überhaupt so über sowas nachgedacht habe von, ach, guck mal, es gibt eine Gruppenidentität, so wir Grüne, wir sind doch dafür da, die Klimakrise zu stoppen und deshalb müssen wir für Klimaneutralität 2035 sein. So, da habe ich einmal tatsächlich bewusst mein Fachwissen auf diesen für mich sehr wichtigen Änderungsantrag angewendet. Und war auch erfolgreich. Also ob das jetzt aber an dem Fachwissen lag oder daran, dass es allen einfach eh vorher schon wichtig war und wir ein richtig cooles Team waren, wo ich nur eine von ganz vielen war, die daran ganz fleißig gearbeitet haben. So, das kann man ja hinterher in der Politik nie sagen. Aber so fließt dann auch manchmal irgendwie Wissen nebenbei ein.
Zum Stichwort Kommunikation, was die Klimakrise angeht, sei hier nochmal verwiesen auf unsere letzte Folge, die zum Zeitpunkt unserer jetzigen Aufnahme noch nicht online ist. Aber da können die HörerInnen natürlich auch nochmal ganz viel nachhören zum Thema Klimakommunikation. Und die andere Sache, du hast jetzt ganz, ganz viel erzählt, wie dir dein psychologischer Hintergrund quasi in dem weiterhilft, wie du deinen Job machst. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ändert es auch was daran, welche inhaltlichen Positionen du hast?
Also ich finde es einmal grundsätzlich natürlich sehr schwer zu trennen, weil ich bin ja irgendwie jetzt, dadurch, dass ich dieses Wissen mir angeeignet habe im Laufe meines Studiums und irgendwie auch die kulturelle Prägung habe, bin ich einfach, wer ich bin. Also ich glaube, wenn gewisse Probleme mir begegnen, habe ich da eine andere Reaktion drauf. Wenn mich erreicht, Menschen geht es psychisch schlechter, zum Beispiel, dann kann ich das anders einordnen, habe ein anderes Grundverständnis davon. Aber ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die sich viel beschäftigt hat mit der Situation von SchülerInnen, wie es der in der Corona-Pandemie ging und da für eine Aufstockung der psychologischen Betreuung in der Schule gesorgt hat. Und ich habe da in den Prozess sozusagen da dann irgendwie einen anderen Blick drauf, dass ich da sozusagen dann einfach das direkt mit unterstütze und sage, das ist auf jeden Fall notwendig. Also natürlich haben das auch Leute ohne psychologischen Hintergrund, aber vielleicht kann man es ein bisschen anders einordnen oder auch so, wenn ich dann höre, dass in der Studienberatung kaum noch Kapazitäten sind, über Leute mit Lernschwierigkeiten zu reden, weil sie sich im Prinzip den ganzen Tag überproportional viel mit Suizidalität von Studierenden beschäftigen. Das ist für alle Menschen hoffentlich dramatisch zu hören, aber ja, würde ich sagen, dass das ja mich auch anders berührt oder einordnet. Oder vielleicht ist noch ein besseres Beispiel. Es gab eine Reform der PsychotherapeutInnen-Ausbildung. Genau, das war so ein bisschen das erste größere politische Problem, was mir begegnete, dass im Prinzip eine Reform geplant wurde von einer, damals noch von Jens Spahn aus der Bundesregierung, aus der GroKo, ohne dass da eine Finanzierung für geklärt war. Es war einfach beschlossen mit einem harten Einstiegs- und Ausstiegsdatum, aber es gab keine Gelder vom Bund. Und das kam halt in Hamburg kurz nach den Koalitionsverhandlungen, wo quasi gerade alles Geld frisch verteilt war, sehr überraschend, dass da jetzt Landesmitteln für notwendig sind. Und dann habe ich in meinen allerersten 2 Wochen Urlaub so nebenbei mit total vielen Telefonaten und einen Antrag geschrieben, den ich dann aber nie eingereicht habe, weil das dann so geklärt wurde. Und dann dachten wir, jetzt haben wir es geschafft, jetzt kommt der neue Studiengang und haben Behörde und Uni ganz viel miteinander verhandelt, noch Geld gefunden und war alles auf Hochtouren. Und dann dachte man so, gerade geschafft, und dann war so September und dann kriegten wir Protestschreiben, die Nachqualifizierung fehlt. Das war so ein Prozess, da hätte ich nie gedacht. Der hat 1 Jahr lang gedauert und irgendwie haben wir uns mit mehreren Wissenschaftsausschüssen mit beschäftigt. Das ist ja eigentlich total ungewöhnlich, dass so ein Landeswissenschaftsausschuss sich mit einem Studiengang einer Uni und davon 12 Credit Points so ausführlich beschäftigt. Das ist schon ein sehr bemerkenswerter Vorgang, also so hochschulpolitisch gesprochen. Aber ja, die Problematik dessen habe ich, glaube ich, ein bisschen schneller verstanden als die ein oder andere Person in dem gesamten politischen Kosmos, weil natürlich mir die Problematik der Ausbildung insgesamt zugänglich war und ich irgendwie von der Konstruktion des Studiengangs natürlich auch was wusste. Man spart Zeit.
Ich habe dich ja eben gefragt, was hilft dir? Und um jetzt doch nochmal aufs Negative vielleicht zu schauen, wenn du dir so ein bisschen die psychologische Forschungsbrille aufsetzt, was würdest du sagen, sind die größten Schwierigkeiten bei deiner Arbeit? Also quasi Erkenntnisse, die du gewonnen hast durch eine wissenschaftliche psychologische Ausbildung, die dir vielleicht helfen zu benennen, was schwierig ist auch bei der Arbeit.
Ja, ich glaube, diese ganze Entscheidungsfindungsfrage ist eine, die wäre spannend, sich mal psychologisch-wissenschaftlich anzugucken. Also da muss ich gerade drüber nachdenken. Ja, also es gibt einfach so Systemlogiken-Probleme, wo ich das jetzt spannend fände, interdisziplinär drauf zu gucken. Also psychologisch, soziologisch, politikwissenschaftlich. Ja. Auf diese, wenn man jetzt mal die Klimakrise nimmt, das ist ja ein politisch ungewöhnliches Phänomen, dass es ein Maximalziel gibt, das 1,5-Grad-Ziel oder die 1,5-Grad-Grenze, ja besser gesagt, von der aus man nach vorne rechnen muss. Also man muss ja sagen, so das darf nicht überschritten werden und von da leiten wir in die Gegenwart ab. Mhm. Das ist aber zu 100% konträr zur politischen Logik. Die politische Logik ist immer, ich mache das, wo ich am ehesten durch die Tür komme. Also ich mache quasi den Kompromiss, den ich schon mal habe, ist schon mal besser als keiner. Das ist in allen Themenbereichen eigentlich immer die Logik. Die ist ja auch nicht gänzlich falsch in der Bewältigung der Klimakrise, weil irgendwie vorankommen ist besser als gar nicht vorankommen. Aber im Moment kommen wir ja nicht schnell genug voran und nicht weit genug. Und da sozusagen die Hebelpunkte zu finden, wo die sind, das würde ich sagen, ist eine große gesellschaftliche und auch eine wissenschaftliche Aufgabe, wobei da natürlich auch tatsächlich schon auch was beforscht wurde, was dann aber nicht so richtig Eingang in die politische Praxis bekommt oder nur teilweise. So in Richtung eine Überlegung zum Beispiel ist ja zu sagen, BürgerInnenräte oder anderes zum Beispiel auch noch ergänzend zur Verfügung zu stellen oder wenn ich eben sage, ja, warum haben wir eigentlich keinen wissenschaftlichen Dienst in der hamburgischen Bürgerschaft und solche Sachen. Und wo ich eben so im Schwimmen kam mit, sag ich jetzt psychologische Brille oder nicht, ich finde, was ich schon aus dem Studium gelernt habe, und da habe ich mich sehr kritisch dran abgearbeitet in meinem Studium, ist die Frage, gibt es rationale Argumentationen? Kann man Menschen überzeugen? Wenn man sich jetzt so anguckt, je nachdem, welche Theorie man nimmt in der Psychologie, aber wenn man sagt, okay, Menschen, die gerade nicht viel Gehirnkapazität haben, sich mit einem Sachverhalt auseinanderzusetzen, entscheiden wahrscheinlicher nach Heuristiken, also nach sowas wie der ExpertInnen-Heuristik, sprich, wenn ich mir jetzt irgendwie einen weißen Kittel anziehe und dir was erzähle über Medizinprodukte, dann nimmst du mich, es wird ja in der Werbung auch angewandt, dann nimmst du mich ernster in dem, was ich sage, selbst wenn ich dir kompletten Quatsch erzählen würde, als wenn ich nicht diesen Kittel anhätte, wenn du gerade nicht so viel unter anderem Kapazitäten und Motivation und so weiter hast. Also jetzt nur um eine psychologische Theorie zu nehmen. Und ja, die, wenn man die zu Ende denkt, hebelt die ja im Prinzip aus, dass Überzeugungsarbeit funktioniert, weil das würde ja eigentlich sagen, wenn ich mich irgendwie expertinnenhaft anziehe und eine gute Rede halte, dann wird meiner Meinung gefolgt, unabhängig davon, ob sie rational sinnvoll ist. Und das ist sozusagen was, über das ich immer mal wieder auch nachdenke, wie man damit sozusagen auch gesellschaftlich umgeht, weil ich das Gefühl habe, wenn so über Populismus und Polemik Sachen zugespitzt werden, dass das eben doch das ist, was de facto am meisten durchsickert, mhm, an was passiert oder wie dann auch so eine leichte Form von Fake News entsteht, die nicht so richtig richtig und nicht so richtig falsch ist.
Dann komme ich jetzt mal zur nächsten Frage. Sie ist eine relativ große Frage, aber ich stelle sie dir jetzt einfach trotzdem mal. Was würdest du denn sagen, müsste sich in unserem politischen System ändern, damit dein Job leichter wäre? Auch so ein bisschen aus der psychologischen Perspektive gesprochen.
Mehr MitarbeiterInnen. Weil man mal die psychologische Brille dessen, wie gesund ist das eigentlich alles, was ich tue, aufsetzt, für mich und für andere Leute, würde ich sagen, die Arbeitsbelastung ist enorm hoch und enorm belastend. Ich würde mir wünschen, sehr viel mehr über Resilienz zu lernen, auch gesellschaftlich, auch in meinem Studium. Also das war ehrlicherweise nicht so viel Thema. Ich glaube, dass es politisch sehr, sehr viel Resilienz eigentlich braucht, gerade in so einer krisenhaften Zeit. Nur kurz als Begründung auch dazu, weil ich da eben nicht drüber gesprochen habe. Also wir waren einfach wirklich, ne, wir waren eine Woche im Amt und dann war bundesweiter Lockdown. Und mir ging es echt scheiße. Ja. Und ich war jetzt noch nicht an so einer Stelle, wo, wenn ich nicht morgen was mache, geht die Welt unter. Aber es gibt ja auch, je mehr Verantwortung, je auch Exekutive und so, du musst sofort funktionieren. Mhm. Und es macht ja aber auch was mit dir. Und das heißt so, etwas, was ich erst im Mandat gelernt habe, ist, dass meine Anforderungen, die ich an wie Abgeordnete zu sein haben hatte, zu hoch waren. Also weil ich habe ganz oft mich geärgert, wenn irgendwelche Abgeordneten von den Grünen in Hamburg auf irgendeiner Demo nicht waren, zu irgendeinem Thema was nicht gesagt haben und von irgendeinem Thema keine Ahnung hatten. Das waren immer so Dinge, wo ich so für mich dachte, boah, das ist ja komisch, warum ist das so? Und jetzt, wo ich das selber halt habe, es ist so blöd, krank zu sein in diesem System. Und du fängst so schnell an, dich selbst auszubeuten, weil das ist dir ja eigentlich doch wichtig. Und wenn das jetzt ausfällt und erst in 4 Wochen wieder stattfinden kann, das ist ja irgendwie doof. Und so geht das dann weiter. Also sich selber zu erlauben, sich Urlaub zu nehmen und dann auch mal so eine Sommerpause auch lange mitzunehmen und so ein bisschen, natürlich irgendwer muss eine Vertretung machen, eine inhaltliche, aber auch wirklich ein paar Prozesse in den Parlamentsferien zu verlangsamen und zu sagen, da findet jetzt gerade nichts statt, auch wenn das alles wichtig ist, weil ich kann nicht mehr. Und das ist so, ich erlebe inzwischen im individuellen Kontakt da immer sehr, sehr viel Verständnis zu, aber wenn ich an mich vor ein paar Jahren denke, ich hätte das mir nicht zugestanden und fand das dann immer komisch, wenn Leute so Urlaubsfotos posten oder so. Aber das sozusagen ist so ein Geben und Nehmen natürlich gesellschaftlich, weil gleichzeitig ist es natürlich auch so, es gibt die Leute, die machen sich einen Schlangenfuß und die arbeiten nicht wirklich und also die gibt's ja auch im politischen System. Mhm. Und das will ich auch weiterhin, dass eine Zivilgesellschaft das entlarven kann und auch kritisieren kann. Das so, und das ist aber ein Spannungsfeld zwischen, ja, auch wenn man mal inklusiver denkt, jetzt nicht nur psychologisch, aber ja schon auch an nicht sichtbare Behinderungen oder ähnliches zu denken, gibt ja auch psychische Diagnosen oder chronische Krankheiten, mit denen man durchaus auch einen Grad der Behinderung beantragen kann. Wie ist es damit eigentlich im politischen System umzugehen? Auf was wird man diskriminiert? Es wird ja wahnsinnig schnell bewertet, ein sehr hoher Leistungsdruck. Aus guten Gründen natürlich, weil die Fehler auch eine Tragweite haben, aber ja, da denke ich irgendwie drauf rum. Unter anderem eben auch, also was mir halt eben viel fehlt, da wäre ich mich jetzt echt neugierig auf eure Podcast-Folge, ist so, wie kriegt man denn diese Erkenntnisse, wie man über gewisse Sachen so redet, dass sie auch Wandel erzeugen? Also weil mein Ansatz ist immer zu sagen, kann ja nicht sein, dass wir darauf warten, bis die Gesellschaft soweit ist, sondern es muss auch Aufgabe von Politik sein, zusammen mit Zivilgesellschaft die Transformation so zusammen voranzubringen, dass die Bereitschaft für den Wandel entsteht. Wenn jetzt irgendeine politische Maßnahme, ich weiß nicht, jetzt wird gerade auf der Bundesebene über diese Heizungssache viel diskutiert, wenn da jetzt eine gesellschaftliche Bereitschaft, ist jetzt die Frage, ist die gesellschaftliche Bereitschaft vielleicht da, aber von einzelnen Parteien die politische noch nicht, aber da auch eine gesellschaftliche Bereitschaft zu erarbeiten, dass das auch Teil von Politik ist, nehme ich jetzt auch gerade so wahr, dass das total Hand in Hand gerade funktioniert, aber diesen großen, also auf dieser großen Skala von was bedeutet die Klimakrise insgesamt und warum ist 1,5 Grad als Maximalgrenze so wichtig und was hat das mit mir vor Ort zu tun, da sehe ich schon noch eine Kommunikationslücke in der gesamten Gesellschaft, aber eben auch in Teilen der Politik. Gibt immer die paar Fachleute, die das alle sehr, sehr gut wissen, aber wo das auch einfach eine Aufgabe ist, das zu kommunizieren weiterhin und da von psychologischen Erkenntnissen zu lernen und das anzuwenden.
Ja. Jetzt hast du ja so ein bisschen drüber gesprochen, die Politik kann auch dafür da sein, Vorstellungen, wie es anders sein könnte, an BürgerInnen zu vermitteln. Da sind wir ja so ein bisschen beim Thema auch Utopien und da stelle ich mir natürlich auf jeden Fall die Frage, wie sind denn deine eigenen Utopien eigentlich vereinbar mit der tatsächlichen politischen Arbeit, die du dann machst? Und ich kann mir vorstellen, dass es teilweise auch frustrierend sein kann und wie gehst du mit diesen Frustrationen dann um?
Eine sehr tolle Frage. Ich habe auch direkt noch einen psychologischen Bezug, nämlich das Thema kognitive Dissonanz. Also zu sagen, es gibt ein Idealziel und ein Ist und wenn die Diskrepanz dazwischen zu groß ist, dann sorgt das für Unwohlsein und dann wird eins der beiden angepasst. Und ich sehe das als meine Aufgabe als Politikerin, diese Diskrepanz bewusst aufrechtzuerhalten. Und das ist auch so ein bisschen das, warum ich eben schon über Resilienz geredet habe, weil ich glaube, dass das viele nicht können oder nicht bewusst machen, weil du eins von beiden ganz schnell machst. Entweder bist du sozusagen, kommst du in Anführungsstrichen in der Realität an und passt dein Ideal selbst an das Realitätsding an und bist so, sage ich jetzt mal, sehr überspitzt, auch wenn ich das gar nicht auf einer persönlichen Ebene böse meine, relativ ambitionslos, weil du halt guckst, so ist nun mal die Realität, mit der müssen wir umgehen. So klassischer Satz, den man in so einer Denke dann sagt. Aber vielleicht hat sich die Ambition etwas verringert, vielleicht auch nicht, aber die Tendenz auf jeden Fall. Oder aber du machst es andersrum und stellst fest, so Realität ist total doof. Ich gehe aus dieser Realität raus, um mich wieder an meinem Ziel wohlzufühlen. Also weil ich mich ja als Mensch auch wohlfühlen muss mit dem, was ich mache. Ich begreife das eben als Aufgabe, dieses Spannungsfeld auszuhalten. Mhm. Also wirklich, ich begreife, also das kostet emotional Kraft. Das kostet Tränen, das kostet Frust und das, würde ich sagen, steht auf meiner, so wie in der Stellenbeschreibung so quasi, so bei was muss die Person können, steht Widersprüche aushalten, weil ich möchte nicht mein Ziel aufgeben, aber ich muss auch damit umgehen, was ich vorfinde und dazwischen eine Brücke bauen und das geht nicht immer und dann muss ich aber auch einen Widerspruch aushalten und ich muss aber auch unterscheiden lernen und da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwie das immer gut kann, also dafür braucht man critical friends, die einem sagen, da hast du aber nicht den richtigen Widerspruch ausgehalten oder jetzt lass auch mal 5 Grad sein, die einem das auch im privaten Umfeld spiegeln, weil ja, es ist super frustrierend und gleichzeitig auch immer wieder überraschend, wo dann plötzlich was doch geht. Hätten wir jetzt so vor 2 Jahren gesprochen, dann wäre ich sehr frustriert gewesen, weil so nach dem ersten Jahr hatte ich so das Gefühl irgendwie, ich weiß gar nicht, mache ich einen Unterschied? Warum haben wir eigentlich Landtagsabgeordnete? Das war natürlich auch so ein bisschen noch geprägt durch das Gesamtgefühl gesellschaftlich mit einfach eine große gesellschaftliche Katastrophe wie eine globale Pandemie beeinflusst unser aller Leben so und wir haben halt alle wenig Handlungsspielraum. Und dann fand ich das so schockierend, dass ich dachte, wieso denke ich das eigentlich, dass ich wenig Handlungsspielraum habe? Das stimmt doch gar nicht. Und dabei dann gemerkt habe, dann müssen wir aber auch mal aus dieser Ohnmacht rauskommen, dass auch mein eigenes Ohnmachtserleben frech ist. Also das darf ich ja gar nicht denken. Das ist ja also ein demokratietheoretisches Problem, wenn ich mich ohnmächtig fühle. Und dann muss ich irgendwie gucken, bin ich wirklich de facto ohnmächtig oder fühle ich mich so oder wer macht mich ohnmächtig und kann ich mich da rausarbeiten? Klar gibt es natürlich auch Konflikte, man muss sich irgendwie etablieren politisch oder ähnliches. Und wenn einen auch verschiedene Akteure kennenlernen, wie man ist. So, also ich weiß auch, dass ich so am Anfang so ein bisschen kritisch beäugt wurde. Du bist so eine junge Frau und irgendwie dann sagt sie auch manchmal so progressive Dinge und dann finden das die einen nicht weit genug und die anderen finden das viel zu weit. Und ja, ich habe dann teilweise so einen Ruf von nicht kompromissbereit oder so. Und gleichzeitig denke ich so, nee, doch, ich möchte halt einfach für meine Sache sehr engagiert streiten. Aber natürlich bin ich auch in einem demokratischen Austauschformat dialogbereit. Natürlich mache ich auch Kompromisse. Das ist ja Sinn und Zweck meiner Aufgabe. Also das ist der andere Bullet Point in meiner Stellenbeschreibung, so dass ich eben auch Kompromisse finde. Ich muss nur auch für mich klar haben, wessen Interessen vertrete ich eigentlich. Und das würde ich auch sagen, da hat mich ein studentisch selbstorganisiertes Seminar sehr beeinflusst, das Menschenbilder-Seminar in der Psychologie, weil überhaupt sozusagen diese Denkweise, ich kann anders auf den Menschen gucken, mich sehr darin geschult hat, auch zu gucken, wer kommt mit welchem Interesse, mit welchem Menschenbild eigentlich auf mich zu und darüber dann zu reden oder auch mal was zurückzuweisen und zu sagen, das ist nicht mein Menschenbild, deshalb kann ich dir nicht zustimmen. Oder also wir müssen erstmal über die Grundlage, mit der wir hier darüber reden, wie Menschen sind, kurz 5 Minuten reden, bevor wir über die nächste Maßnahme reden können.
Ah ja, also so klassische Fragen wie, sind Menschen jetzt grundlegend gut oder schlecht? Und wenn da schon mal die Meinungen auseinandergehen, ist wahrscheinlich auch schwierig.
Das oder aber auch, wie reagieren Menschen auf Belohnung und Bestrafung? Also sind Menschen so Reizreaktionsschemata, Boxen, sage ich jetzt mal so, etwas sehr zusammengefasst oder was sind sie, wenn sie komplexer sind als das? Aber auch das, klar, oder handeln Menschen immer gut begründet oder sowas? Also das fällt mir einfach leichter auf, glaube ich, durch dieses Seminar, aus welcher Haltung heraus Leute reden. Und das hilft mir natürlich dann auch zu dem Punkt des inhaltlichen Konflikts zu kommen, um von da wieder hochzukommen, um einen Kompromiss zu finden oder aber auch mit Agree to Disagree auseinanderzugehen.
Ja, ich finde es übrigens wirklich sehr, sehr cool, den Gedanken, den du am Anfang beschrieben hast, mit der kognitiven Dissonanz, weil das ist so ein ganz klarer Punkt, wo eine psychologische Theorie, eine psychologische Denkweise ganz viel an politischem Arbeiten beeinflussen kann, glaube ich. Weil man sagt ja irgendwie immer so dieses, weiß ich nicht, Macht korrumpiert oder so. Also diese Idee, dass, naja, sobald die da oben in Anführungszeichen irgendwie sind, dann haben sie doch eh keine Ideale mehr. Und andererseits ist es wahrscheinlich auch einfach nicht möglich, immer nur bei den Idealen zu bleiben und nie auf die Realität zu schauen, ohne vollkommen auszubrennen. Und ich finde die Idee, meine Aufgabe ist es, diesen Unterschied einfach wahrzunehmen und auszuhalten, gerade ist für mich ein sehr, sehr cooler, sehr revolutionärer Gedanke. Jetzt waren wir so viel bei dir und deiner Arbeit. Jetzt können wir ja mal vielleicht ein bisschen auf die anderen Menschen gucken. Du hast gerade schon erwähnt, Demokratietheorie und so weiter. Also die BürgerInnen, die Menschen, die auch politische Subjekte sein sollten in unserer Gesellschaft. Du kennst das politische System ja jetzt als wir von innen. Und ich frage mich, sind dir Sachen aufgefallen, auch vielleicht wieder mit der psychologischen Brille drauf geschaut, die sich ändern sollten, damit es für Menschen leichter ist, teilzunehmen und zu agieren? Jetzt vielleicht nicht diejenigen, die selbst gewählt sind, sondern als WählerInnen etc.
Ich wollte jetzt natürlich frecherweise gerade zuerst genau das sagen, also zum Beispiel Parität, also dass überhaupt die Heterogenität, wer in der Politik ist, dass sich das diversifiziert, also dass BPOC, Frauen und Menschen mit sichtbaren, nicht sichtbaren Behinderungen, mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen, dass alle diese Menschen im Parlament sein müssen. Und dass das auch einen Unterschied macht, das habe ich nämlich auch in der nochmal Corona-Pandemie sehr deutlich gemerkt, dass einfach, weil wir eine sehr heterogene Fraktion sind, wo dann irgendwie du die alleinerziehende Mutter hast, den jungen Menschen, die Seniorin und die Person, die leider nur die Person, die jemanden kennt, die von anti-asiatischem Rassismus betroffen ist. So, da merkt man dann schon, also wo Repräsentation fehlt und dann auch gewisse Blickwinkel fehlen, also dass das sozusagen erst reingetragen werden musste als Blickwinkel und ähnliches. Aber das wollte ich nur ganz kurz sagen, das macht schon auch einen Unterschied.
Auf jeden Fall,
also irgendwer macht einen Vorschlag und dann gucken alle einmal drauf und du merkst dann halt doch, wer mit welcher Sozialisation und welcher Prägung und welchem Blickwinkel drauf guckt und sagt, hey, das ist aber übrigens doch ein Problem, wenn man aus folgendem Gedanken guckt. Und das natürlich nicht als Individualinteressenspolitik, sondern so als, ja, weiß nicht, Gradmesser für, vielleicht geht das mehreren Menschen so, lass uns nochmal mit der Brille gucken, ist das eine gute Maßnahme, dass das einfach hilft. Und ansonsten Zugänglichkeit von Politik finde ich sehr wichtiges Thema, aber auch so eins, puh, das ist riesig, wo es mir sehr schwer fällt zu sagen, was sind jetzt die konkreten Stellschrauben, weil ich würde als Psychologin immer sagen, Beteiligung, Beteiligung, Beteiligung. Und gleichzeitig mache ich als Politikerin die Erfahrung, wie viel Kapazitäten das frisst. Ich kann halt in der Zeit, in der ich mit jemandem darüber rede, was ich tue oder was die Person will, dass ich tue, von der ich aber schon vielleicht weiß, dass ich das eh tue und eh gut finde, in der gleichen Zeit kann ich natürlich auch einen Antrag schreiben zu diesem Thema. Und diese Abwägung innerhalb der eigenen Arbeitszeit zu sagen, so und so viel Anteil ist Kommunikationsarbeit und so viel Anteil ist, ich mache was im Sinne von, ich setze was um, was ich aus den Gesprächen mitnehme und bleib dann auch dran. Also weil was mir zum Beispiel total wichtig ist, ist, wenn ich ein Gespräch mit BürgerInnen habe, dass ich dann auch hartnäckig bin. Also dass ich dann nicht nur so, ja okay, ist eure Idee, ja dann trage ich die immer weiter, ja okay, geht nicht, tschüss. So, das finde ich irgendwie so, das ist nicht Sinn und Zweck von BürgerInnenbeteiligung. Mhm. Aber wenn ich mich dann da wirklich drin dahinter klemme, dann ist das ja wirklich zeitaufwendig, ne? Ja. Dann habe ich natürlich nicht Zeit, allen Menschen vielleicht zuzuhören oder mit allen Leuten zu reden. Und das ist so eine Abwägung, für die habe ich keine Lösung. Das ist sozusagen einfach erstmal so eine Problembeschreibung. Gleichzeitig würde ich sagen, was beiden Seiten natürlich nützt, ist die Beteiligung, die man macht, auch ernst zu meinen und dann in richtigen Formaten und Verfahren zu machen. Und das ist dann wieder das Problem, dass wir natürlich noch gesellschaftliche Ausschlüsse haben, die nach wie vor in sowas reinwirken. Also wenn es jetzt irgendwie eine BürgerInnenbeteiligung zu irgendeinem Thema gibt, dann kommen da natürlich immer noch die privilegiertesten Menschen in der Gesellschaft am wahrscheinlichsten hin.
Ja.
Und das Perspektivenproblem, was ich eben beschrieben habe, das löst du halt nicht dadurch, dass du einfach nur in einen Raum reinrufst und sagst, was denkt ihr denn? Also ein bisschen löst es sich natürlich, dass das wichtig ist, was da irgendwie reingemacht wird, aber...
Ja, die Frage ist quasi immer, in welchen Raum fragst du? Was denkt ihr denn, ne? Ja, und da wären wir ja dann auch, was du beschrieben hast mit der Zeitfrage, wieder bei dem Punkt mehr Personal. Letztendlich, wenn mehr Personal da wäre, dann könnte gleichzeitig BürgerInnen zugehört werden und vielleicht mehr Anträge geschrieben. Und das müsste ja de facto bedeuten, in unserer Volkswirtschaft brauchen wir mehr Ressourcen, die da für politische Arbeit aufgebracht werden.
Ja, und also ich bin zum Beispiel, also ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir ein Teilzeitparlament sind, aber gleichzeitig ist es zum Beispiel auch grüne Position zu sagen, wir wollen Vollzeitparlament werden, was ich auch nicht verkehrt finde, weil es ist sehr viel Arbeit und es ist schon eigentlich ein Vollzeitjob. Also de facto arbeite ich schon quasi einen Vollzeitjob. Plus meine Teilzeitstelle als Beraterin, Psychologin. Gleichzeitig hat es halt auch meinen Blick durchaus auch geprägt, mitzukriegen, also dieses klassische an der Gesellschaft dran sein, so wie es Menschen geht, weil du landest unglaublich schnell in so selbstreferenziellen Kreisen, weil irgendwo suchst du dir ja, also jeder Mensch sucht sich, nein, nicht jeder, aber viele Menschen suchen sich FreundInnen auch auf der Arbeit. Und wenn man dann auch noch einen vollen Terminkalender hat und dann noch ein paar Freunde von früher, dann ist man ja relativ schnell in einem, also klar, sie können das unpolitische FreundInnen von früher sein, aber man hat auf jeden Fall ja sehr viel immer mit den gleichen Menschen zu tun.
Ja.
Und das ist aber total wichtig, sich immer mal wieder auch was Neues da reinzuholen. Und das machen natürlich auch viele, auch da gibt es natürlich auch in Vollzeitparlamenten Mittel und Wege und ja auch Formate, aber dieses, wie unnahbar Leute werden. Bin da auch sehr gespannt drauf, wie es mit meinem Freundeskreis steht, wenn ich nicht mehr Abgeordnete bin. Mhm. Weil das wird man erst hinterher wissen, wer von neu gewonnenen FreundInnen bleibt. Ich habe keine Person, der ich das unterstellen würde. So. Aber de facto wird sich das halt erst hinterher zeigen. Ja, ich merke das manchmal, wenn ich neue Leute kennenlerne, dass das einschüchtert, wenn ich sage, dass ich Abgeordnete bin. Das ist mir dann immer ganz unangenehm. Das heißt, ich bin immer so ein bisschen so die creepy Person, die nicht so richtig sagt, was sie arbeitet, weil sie immer nicht will, dass so, also im privaten Kontext jetzt, dass dann das so zwischen einem steht. Aber alleine, dass das schon in einer privaten Party, in dem Moment, in dem ich das sage, kurz komisch wird, weil die andere Person sagt, ach krass. Und es gibt natürlich verschiedene Berufe, du wirst das vielleicht auch kennen. So, kannst du meine Gedanken lesen? Hörst du wahrscheinlich auch häufiger.
Letztes Wochenende erst wieder gehabt auf einer Party, ja.
Ja, guck, genau. Aber so, ja, einfach, ich weiß nicht, vielleicht kennst du da ja auch psychologisches Wissen zu, aber wie baut man das ab, dass einfach, dass Menschen wissen, was du tust, sich eine Distanz automatisch aufbaut, dass die automatisch dazu führt, dass du weniger kritisiert wirst und dass dir weniger vertraut wird und all sowas.
Kann ich dir tatsächlich auch nicht gut beantworten. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben dann eben so, dass auch Menschen sagen, ach krass, weil da als Psychotherapeutin wird einem so eine merkwürdige Magie zugesprochen, die ich selbstverständlich nicht habe, aber als würde ich irgendwie total weise sein und alles über Menschen und die Welt wissen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann in deinem Fall eine abgewandelte Version davon ist.
Mein Satz mit der BürgerInnen-Sprechstunde auf der Geburtstagsfeier, der ist auch halt, wie gesagt, gar nicht nur böse gemeint. Also ich finde, das ist auch mal ganz gut, um so Politik auch in den Alltag zu holen. Das ist eben, eigentlich sind wir alle PolitikerInnen. Also ich habe vorher schon auch gesagt, dass ich ehrenamtliche Politikerin bin, als ich bei den Grünen war. Also der Begriff ist ja auch sehr negativ besetzt. Also Politikerin sein ist ja auch sowas, das will man eigentlich gar nicht sein. Also geht mir jedenfalls so, dass ich mit diesem Begriff so eine sehr emotional negative Verhaftung habe. Aber eigentlich Politik ist gesellschaftliches Zusammenleben gestalten. Und Menschen, die das gestalten, sind eigentlich PolitikerInnen. Unbezahlte dann halt, ne? Oder Ehrenamtliche. Ja, weiß nicht, wäre noch so eine kontroverse Sache zum Schluss.
Nee, ich find's total cool. Also da bin ich total bei dir, zu sagen, ne, Politik ist alles, ist überall. Wir können das nicht trennen. Ich glaube, in unserer allerersten Folge zum Thema, wie werden Menschen eigentlich politisch, habe ich auch dieses Beispiel gebracht, mit manche Leute sehen Politik, als wäre das Motorradfahren, als wäre es so ein Hobby, was man haben kann oder nicht haben kann. Und das sehe ich total anders. Also das ist eben etwas, was uns immer alle betrifft. Und deswegen finde ich auch deinen Satz total schön, dass du sagst, wir sind alle auch PolitikerInnen. Ja. Ich habe tatsächlich alle meine Fragen gestellt und wir haben jetzt auch schon ganz schön lange miteinander gesprochen. Aber jetzt an dich noch einmal die Frage, gibt es irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest, was dir noch eingefallen ist in unserem Gespräch, was du den GeistreichhörerInnen noch mit auf den Weg geben möchtest?
Vielleicht so ein bisschen spontan gesagt, fände ich einfach toll, wenn letztlich auch dieser Beitrag ein bisschen dazu führt, dass Politik nahbarer wird, dass ihr euch bei mir oder anderen Menschen meldet und fragt, wo ihr wie, wenn ihr denn wollt, politisch aktiv werden könnt. Das muss gar nicht in Parteien sein, aber es kann natürlich auch in Parteien sein und damit ein bisschen zusammen unser Zusammenleben gestaltet und das ist eben ja auch vielleicht einen kleinen Eindruck bekommen habe, dass man da auch mit psychologischem Background durchaus gut aufgehoben sein kann. Und ansonsten freue ich mich, euch in anderen Rollen zu treffen, zum Beispiel auf Demos oder anderem und weiter gut in Kontakt zu bleiben oder euch kennenzulernen.
Vielen Dank, liebe Miri. Ich habe mich richtig, richtig gefreut, dass wir die Folge heute zusammen aufgenommen haben. Ich habe dir richtig an den Lippen gehangen, fand es total spannend. Ich denke, das wird unseren HörerInnen auch so gehen. Tausend Dank vom ganzen Team auch. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Folge anhört. An alle unsere HörerInnen natürlich nochmal wie immer der Aufruf. Teilt uns, erzählt euren FreundInnen, euren Familien, allen Menschen, die ihr kennt, von unserem Podcast. Denn über mehr HörerInnen freuen wir uns immer. Tragt in die Welt, was ihr hier gelernt habt. Liebe Miri, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und hoffentlich, wie gesagt, habe ich am Anfang schon angekündigt, vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal im Geistreich.
Ja, genau. Auch gerne wieder. Und aber auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Und bin ganz gespannt, auch das anzuhören. Also ich bin sehr gespannt und ja, auf weitere gute Podcast-Folgen von euch. Ich höre euch auch gerne.
Vielen, vielen Dank für das Kompliment. Dann wünsche ich dir noch einen sehr schönen Abend. Und tschüss, bis bald im Geistreich.
Bis bald. Tschüss.